Völkerei und Weltfrieden.
Schlicht das Podcast-Ereignis auf dem Planeten, vor allem im deutschsprachigen Bereich unseres Planeten, mit dem hochgeschätzten Silvio Nietzsche und meiner Wenigkeit, Lars.
Den mir entfernten, aber trotzdem sehr nahen Lars Fischer. Entschuldige, dass ich dir deine Vorstellung übernommen habe. Ich dachte, das macht man so, dass das so irgendwie höflich wäre, wenn man den anderen vorstellt.
Dass man sich die Bälle hin und her schiebt.
Ja, genau. Sollte ja eigentlich so Sinn einer Konversation und eines Dialogs sein.
Vielleicht
wird es heute eine gute Folge.
Ja, hier ist ein bisschen Spannung drin, ne?
Lars, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem insofern, dass wir natürlich regelmäßig Zuschriften bekommen und wir haben Beschwerden bekommen.
Oh.
Jetzt, weil das irgendwie gerade das Thema war, fällt mir es gerade so ein. Und man möchte natürlich auch ganz bewusst mit den Anregungen, mit den Beschwerden und so weiter umgehen. Und ich würde dich zu sehr, wie sagt man neudeutsch, bashen? Oder sagt man bashen? Oder ich würde dich zu sehr
dissen.
Beleidigen nicht. Ich weiß gar nicht mehr das Wort, wie es formuliert wurde. Ja, ich bin zu frech zu dir.
Du fährst mir über den Mund.
Ich bin nicht lieb genug zu dir und du zu mir auch nicht. Also wir sind zu unlieb zueinander. Unlieb ist ein schönes Wort. Kannst du es bitte ändern und ein bisschen lieber zu mir sein?
Mein lieber Silvio, gerne ändere ich das. Auch in deiner Stimme werde ich einfach ein bisschen liebevoller und freundlicher sein. Vielleicht, aber auch nicht. Gucken wir mal.
Eine ganz neue Seite von dir. Ja, okay. Aber fand ich auch wiederum sehr schön, dass es auffällt, dass wir vielleicht doch irgendwie...
Da Wein ist ja eine ernstzunehmende Sache. Da kann man nicht immer lieb sein und immer einer Meinung. Also auch bei all den Dingen drumherum.
Nein, sollte man auch nicht.
Also wir sind ja nach wie vor...
Also wir versprechen nichts.
Ja, nee.
Wir versprechen nichts.
So, heute widmen wir uns dem Thema Zeit. Richtig? Also wir sind ja hier der Weltwein-Gedanken-Podcast. Insofern widmen wir uns dem Thema Zeit, richtig?
Aber apropos Zeit, sollen wir nicht vielleicht so eine unserer vier gerühmten Rubriken relativ früh starten?
Ja, das waren die Wünsche.
Am Schluss nicht wahr? Also auch das waren und so weiter. Eben auch das, ja, einen der Wünsche, die ich hiermit aufgreifen möchte. Thema Weinwissen.
Okay, also bevor es zum Hauptthema kommt, machen wir schon mal, geben wir ein paar Lebenstipps.
Nice. Also bevor das Gedankliche und das wir lassen es streifen kommt, jetzt erstmal die Hard Facts.
Los geht's. Dass
man vielleicht weiß, wo man ist und dass es hier ernst ist. Thekenwissen. Ich habe mir überlegt, was man eventuell mal ansprechen könnte, weil es da gänzlich verschiedene Vorstellungen gibt. Was glaubst du, sind die meist angebauten Rebsorten auf der Erde? Auf dieser unserer Erde, also komplett. Südamerika.
Der ganzen Erde.
Zentralamerika, Nordamerika, Afrika, Ozeanien, Europa.
Ich wüsste, das wird sowas wie Cabernet Sauvignon sein. Also wenn ich jetzt an die Großflächen...
Super, ey, du bist wirklich gut.
Das, also was grundlegend vollkommen richtig, aber muss sagen.
Was schätzt du, wie viel Hektar sind das ungefähr?
Naja, ich würde jetzt, wenn man jetzt mal so Südamerika und Australien und die wirklich echt Flächen haben, und es ging ja um die Weltfrage aller Millionen.
Nee, 330.000
Hektar?
Die Welt was ist eigentlich groß. Gar nicht so viel so viel klingt. Also 8 Millionen Hektar haben wir in der Welt. 330.000 sind davon Cabernet Sauvignon. Hm. Und ich finde das aber...
Ich habe jetzt recht gehabt,
Flächenangaben.
Cabernet Sauvignon war richtig?
Hast du recht gehabt? Ja!
Alter!
Ich habe einen Tusch, Lob ausgesprochen. Bing, bing.
Okay.
Du hast dir selber einen Tusch vorbereitet?
Ist ein Wein-Podcast, Mensch. Natürlich habe ich ja Weinflaschen stehen.
Ach so, okay.
Das also Tusch und Toast. Also Toast dann später.
Waren das zwei Weinflaschen gerade?
Ja, drei.
Okay. Also kann man nicht so wie uns richtig. Nummer zwei, komm. Lass mich nicht im Stich.
Also Riesling wird es nicht sein. Also angesichts des
Riesling ist ganz weit hinten.
Wahnsinnig populären und gerade wenn ich jetzt auf diese Flächenanbaugebiete tatsächlich sowas wie Sauvignon, also Weiß.
Merlot,
wie der Amerikaner auch sagt. Okay, dann Merlot.
Nummer drei kommst du nicht drauf, sonst kriegst du von mir, keine Ahnung, eine Flasche Champagner. Also wenn du auf Nummer drei kommst, dann breche ich hier sofort ab und gehe arbeiten. Aber ist ja Arbeit.
Nee, das ist ja Arbeit. Ja, dann schwimmst du deinen Hintern hier mal nach Hamburg, elbabwärts. Das wäre doch mal eine tolle Angelegenheit.
Das ist ja mega.
Also wenn ich da überhaupt nicht drauf komme, warte, gib mir, liebe Zuhörer, gib mir alle mal eine halbe Sekunde. Da komme ich nicht
Fängt
drauf.
Fängt mit A an. Hilft dir auch nicht.
Nee, hilft wahrscheinlich auch nicht. Ich wünschte, es wäre der Riesling. Ende.
Ja.
Was
Irene.
Ist das? Bitte?
Irene.
Ich kenne nur Ayran. Oder Ayrak.
Was ist ein Ayran?
Ich kenne noch Ayrak, das ist vergorene Stutenmilch. Auch fies.
Okay, ach stimmt. Habe ich wirklich auch noch nie getrunken.
Nee, das ist eine ganz lustige Geschichte, die ich hier zum Besten geben könnte. Das wird so in Ländern wie, also wirklich Fernost, sprich so Mongolei, Usbekistan, also all diese, sagen wir mal, reitenden Turkvölker, die also Pferde haben. Und da wird, also schon immer hat man sich einen Rausch gewünscht und in diesen doch, sag ich mal, spärlich landwirtschaftlich erschlossenen Gegenden gab es eben schlicht und ergreifend die Pferde und eben deren Milch. Und diese Milch wird vergoren. Und wenn diese, sag ich jetzt mal, Ayrak-Saison kommt, dann ist auch der Körper am Anfang noch nicht so, sagen wir mal, experienced, also mit der Ayrak-Zuführung. Und das endet definitiv erstmal so in einem gepflegten Durchfall. Und ist auch für uns Europäer also eine schwer oder quasi gar nicht verdauliche Angelegenheit. Und auch die Leute, also die Mongolen zum Beispiel, wenn die dann so ein, das heißt, die kommt so in Plastikkanister, ne? Und dann wird das so rumgereicht. Und da war ich selbst Zeuge, wie also so ein paar Frauen sich da so einen Trank nahmen. Und die eine ging dann so leicht, also sehr eilig zum nächsten Baum, hielt sich fest, schürzte ihren Rock und dann kam alles raus.
Oh.
Ja, da ist ja auch schon eine andere, also gibt es kaum Berührungsängste, sage ich jetzt mal, weil, also wir Europäer schließen uns ja alle irgendwie auf ein Klo ein. Das war da nicht so. Also sehr interessante Erfahrung. Ich habe es selbstverständlich niemals probiert, weil ich habe das immer beobachtet und mir waren einfach die Konsequenzen zu hart.
Ich habe es gerade parallel gegoogelt, weil ich kannte es wirklich vorher nicht. Es gibt sogar in Deutschland.
Ja, viel Glück.
Das Kimis oder Kumis. Und ja, gibt es. Ne? Das wäre doch mal was für das nächste Treffen. Überrasch mich, Lars.
Ja, aber wenn ich will, wenn das Gespräch schnell zu Ende sein soll. Also ich war wirklich Zeuge, wie das eben Leute, die mit waren, Kameramann, wie die das getrunken haben. Also auch aus Freundlichkeit. Natürlich sehr mal sehr gastfreundschaftlich und dann muss man dies und das probieren und so. Und das habe ich irgendwie immer, habe ich mich da drum rumgedrückt, weil das war einfach, da geht direkt so ein Gurgeln und Blubbern in so einem Bauch los und dann musste weg.
Sehr cool. Also Nummer 4, komm. Zurück zum Ernst.
Also jetzt, okay, wir hatten jetzt Merlot, Cabernet Sauvignon, dein Irene.
Genau.
Und
auf
Nummer 4.
Auf Nummer 4 kannst du kommen, wenn du eins der drei größten Weinanbaugebiete, Weinländer der großen weiten Welt kennst.
Shiraz.
Das ist Spanien.
Achso, Mist.
Und dann Rebsorte in Spanien. Komm.
Rioja.
Los.
Nee, Rioja ist keine Rebsorte.
Rioja ist ein Gebiet.
Gegend. Das, boah.
235.000 Hektar. Tempranillo.
Tempranillo. Stimmt, und auch der wird in den südlichen, also gerade in Südamerika, sehr begehrt. Und wo kommt denn der Shiraz? Der ist doch auch so neu hinzu, also wieder erfunden und groß
Nummer
angebaut. Nummer 6.
Also nicht neu erfunden, seit dem 13. Jahrhundert meines Wissens, vom Chevalier Sterenberg das erste Mal angeblich angebaut im Ermitage. Und Syrah, so die grundlegende Unterscheidung, ist für dich bewusst?
Also nee, ich dachte einfach nur, dass das eine Ausspracheform ist.
Syrah nee, und Shiraz. Also in dem Sinne, wenn man es so ganz, ganz plakativ trennen möchte, kann man sich Syrah und Shiraz wie zwei Zwillinge, wie zwei eineilige Zwillinge vorstellen. Und der eine wurde dann im Prinzip vom anderen direkt nach der Geburt getrennt.
Den ich nicht.
Und wurde sozusagen woanders zum Aufwachsen hingegeben. Also der eine wuchs in den Slums auf und der andere im wohlbehüteten, sehr feinen Elternhaus. Der eine in Australien, der andere in Europa. Und wenn du jetzt beide nach 30 Jahren, also nachdem sie im Prinzip ihr Leben schon zu einem Drittel gelebt haben, wieder zusammenführst, dann sehen sie eigentlich beide gleich aus. Also dunkle Haare, grüne Augen, was auch immer. Aber du hast zwei total unterschiedliche Typen nebeneinander. Kannst du dir das Bild vorstellen?
Naja, also sie sind quasi, also
dasselbe nur anders.
Ja, same, same but different. Also sprich sehen so, gleich aus, aber inhaltlich genau. Unterschiedlich. Verschiedene und, Begabungen.
Und, inhaltlich auch gleich, aber in der Entwicklung komplett unterschiedlich. Also Syrah wurde 1850 oder 1855, da müsst ihr nochmal nachschauen.
Hast du jetzt eine Google-Seite offen, Tätigkeit oder nach, kriegst du das so aus dir raus?
Nee, das habe ich jetzt in der Tat so aus mir raus, weil ich das ja jeden Tag erzähle. Dafür bin ich ja
bekannt.
Spiel ja. Jeden Tag mit Wein.
Ja.
Nee, okay. Nicht bekannt.
Okay, dann komm mal zurück. Also wunderbar. Dein Wissen beeindruckt mich.
Nee, ach hör auf. Das, und
wollten noch wurde
nach Australien nach Australien deportiert sozusagen oder eben ausgeführt oder eben dort angebaut und durfte dort von nun an aufwachsen. Und ja, witzigerweise findet gerade so eine Vermischung der Welten statt, dass man teilweise eben Syrah-Klone in der neuen Welt anbaut, so in Südafrika oder in Australien oder in Kalifornien, und somit eigentlich die Grundtypizitäten Europas versucht in dieser neuen Welt zu implantieren und da nochmal ganz eigene Weine, aber eben auch so ein bisschen weltlich vermischte Weine dann irgendwie herausbekommt. Ist also total spannend. Also Nummer 6 ist Syrah.
Und bevor aber 1 bis 6 waren jetzt Rotweine, ja? Und kommt nochmal ein Weißwein?
Na, Chardonnay Nummer 5 ist kein Rotwein. Und Ayrin ist auch kein Rotwein. Hatten wir
noch nicht genannt. Okay.
Doch, das habe ich übersprungen, da hast du mir mal wieder nicht zugehört.
Oh.
Aber ich habe das im Beisatz erwähnt, weil ich fand das direkt spannend, dann so auf den, weil du Syrah und ich wollte dich ernst nehmen, deine Worte aufnehmen und dann direkt daran anknüpfen. Weil du ja statt Tempranillo hast du ja dann Syrah auf Platz Nummer 4. Wird es jetzt ein bisschen durcheinander, aber ist egal.
Ich habe auch ein bisschen Faden verloren. Aber ist ja also wunderbar.
Also Nummer 6 ist Syrah. Nummer 7 wäre Grenache. Ich mach's mal ein bisschen schneller, bevor du hier noch mehr durcheinander kommst. Nummer 8 ist Trebbiano oder Uni Blanc. Und Trebbiano oder Uni Blanc hat ungefähr die gleiche Anbaufläche wie Deutschland. Also ich versuche mir das immer so ein bisschen, wenn ich mir Größen vorstelle, an Deutschland so ein wenig anzulehnen. Also Anbaufläche Deutschland um die 120.000, das ist nur beim Trebbiano. Dann Nummer 9 Pinot Noir, Spätburgunder. Und Nummer 10 Sangiovese, das sind die Top 10.
Die Welt ist eine Rotweinwelt, lässt sich konstatieren.
Eigentlich ja. Oder auch uneigentlich. Also ja.
Ja, was denn jetzt?
Kann man so sehen. Ich kann mir vorstellen, dass mehr Rotweine angebaut werden, weil die Weine vielleicht nicht im allerersten Jahr getrunken werden müssen. Es werden ja, ich glaube, 90% aller Weine, die produziert werden, werden innerhalb von 365 Tagen getrunken. Mhm. Also es wird nichts mehr eingelagert. Und beim Rotwein hat man vielleicht noch ein zweites Jahr. Also die meisten Weine, die auch angebaut werden, schaffen es auch nicht länger als ein Jahr zu reifen. Und da hätte man eben den Vorteil beim Rotwein, dass man, und wahrscheinlich auch eine Frage der Wertigkeit, also letztlich motivieren ja wahrscheinlich die meisten Winzer der wirtschaftliche Anreiz oder der kommerzielle Aspekt dabei. Und Rotwein kannst du immer für einen Euro mehr durchballern als Weißwein.
Ja, auch das stimmt. Ja. Aber die Arbeit ist am Ende
dieselbe. Fast den gleichen Aufwand. Also zumindest im Weingarten. Da ist die Erziehung beider eigentlich ziemlich gleich, so innerhalb eines Jahres. Aber was ist denn das eigentlich für ein blödes Jahr, finde ich? Also so.
Dieses
nicht,
meinst du?
Nicht nur und eigentlich auch das letzte. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Winzer. Das ist, oder für dich ja auch. Also war es ja auch total.
Ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht so beschweren. Also ich bin ja trotz alledem, trotz der Corona, also am Ende ist ja Corona das, was du meinst, was für alle so eine, ja, man kann es ruhig Plage nennen, ne? Aber natürlich auch eine gefährliche Plage. Also man verharmlost das ja gerne und sagt, Menschenskinder, Corona. Aber es ist, ne, gab ja nun wirklich auf ganzen Welt genügend Tote. Es ist kein Spaß. Nichtsdestotrotz bin ich ganz viel gereist und habe gedreht, sicher sehr mühsam immer mit Kontrollen und Impfung, also Impf sowieso und Test und etc. Also ich habe inzwischen auch gefühlt eine Hornhaut in der Nase. Und auch gerade am Anfang haben die das, da war man auch ungeübt in dem Testen. Ne? Gefühlt ist dieses Stäbchen haben die mir das ins Gehirn geschoben. Also wie oft ich da auch Nasenbluten hatte oder sonst was da rauslief, das war echt nicht schön. Aber jetzt, ja, ein bisschen unappetitlich, ne? Aber schwierige Zeiten. Und so richtig zu Ende ist das noch nicht. Ne? Ich kann jetzt gar nicht, ich weiß, was ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen kann, wie das für die Winter war. Also jetzt nicht nur Corona-technisch, wie sich das ausgewirkt hat.
Also für die Winter selber regelrecht katastrophal, was ganz, ganz oft vergessen wird. Es wurde zwar mehr Wein getrunken, im Allgemeinen, also der Alkoholkonsum hat ja massiv angezogen durch diese ganzen Lockdowns. Und das klingt erstmal auch ganz toll und super, aber das, wo wir uns mit beschäftigen, sind ja in dem Sinne, wenn man es so ganz plakativ formulieren möchte, Qualitätswinzer. Und die hatten teilweise zu kämpfen, weil eben mehr einfacher Alkohol getrunken wurde. Und es gab so in der ersten Welle so eine Phase, wo die Leute runter in den Keller gingen und so mehr oder weniger weltuntergangsmäßig sagten, okay, wer weiß, wie lange noch, jetzt ziehen wir uns die ganzen teuren Bordeaux auf, die ganzen großen Gewächse, und waren dann eben richtig aktiv dabei, sich das wirklich Tolle anzutun. Das ebbte aber ganz, ganz schnell ab, als sie merkten, oh, es geht länger, es wird teuer. Und dann fingen viele an, eben einfachere Weine zu trinken. Grundsätzlich wurde eben auch sehr viel Billigzeug im Allgemeinen, wenn man den Markt global betrachtet, getrunken. Aber allgemein ist der Alkoholkonsum extremst nach oben gegangen, in der Relation zu Vor-Pandemie-Zeiten. Das, was aber eben oft vergessen wird, ist eben die zweite Reihe hinter der Gastronomie, und Winzer beliefern ja Gastronomie. Und dadurch, dass die Gastronomie geschlossen war, hatten eben viele Winzer einen solchen Überbestand an Wein und haben eben die Weine nicht verkaufen können. Glücklicherweise sind das alles Qualitätswinzer und haben nicht den enormen Drang, die Sachen sofort zu verkaufen, sondern können da vielleicht eben auch ein zweites und drittes Jahr mit warten. Aber es kommt eben auch das neue Jahr dann, der neue Jahrgang, den dann viele dann mit einmal haben wollen. Also viele Winzer haben es absolut nicht einfach gehabt in dieser Zeit, weil sie einfach kein Wein verkauft haben. Einige sind kreativ geworden, wie eben auch einige Gastronomen, haben angefangen mit eben den viel zitierten Online-Proben ihr Programm vorzustellen oder versucht eben anderweitig in irgendeiner Form zu agieren und ihre Weine zu verkaufen, sei es in Online-Shops oder sonstiges. Aber es gab für viele Winzer sehr extreme Situationen und Momente. Abgesehen davon, dass eben weniger Wein in der Gastronomie verkauft wurde, zwangsläufig. Auch, dass es keine Weinpräsentation mehr gab. Also es gab ja keine dieser öffentlichen Auftritte, sei es Messen oder sei es irgendwelche Präsentationen oder Verkostungen, wo man den neuen Jahrgang vorstellen konnte. Also man konnte ihn rein verbal darstellen oder eben diese Online-Proben gestalten. Aber zu zeigen, was man eben Neues gemacht hat, gab es keine Möglichkeit. Also daher eine katastrophale Situation für die Winzer.
Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, du hast natürlich auch die Weinwirtschaften, ne? So der Hofverkauf, das ist ja alles, war ja auch alles weg.
Viel komplett weg. Also der Weinverkauf, dieser zweiten Ebene der Winzer war, die haben zwar immer noch verkauft, wahrscheinlich dann auch genug verkauft, damit sie weniger oder keine staatlichen Hilfen beantragen mussten, aber da mussten viele von ihrem Notgroschen leben. Also eben auch Investitionen zurückschrauben, teilweise Flächen verkaufen, was ich gehört habe, war nicht einfach. Und dazu kam dann eigentlich dieses Grottenjahr in vielen Bereichen. Also das fing an, also mit, oder eigentlich nahezu allen Katastrophen. Wenn wir hier das Mitteldeutsche mal betrachten, du hast eigentlich alles gehabt. Du hast Frost gehabt, du hast was waren da am Anfang? Du hast eine total schlechte Vegetation gehabt, dann hattest du eine Übervegetation, wo zu viel oder ausreichend Regen war, der ja grundsätzlich gut ist, aber der gesamte Weingarten ist explodiert. Und am Schluss hast du noch das ganze Jahr gegebenen Regen gehabt, der teilweise eine solche Fäulnis beschert hat, dass du mindestens ein Drittel deiner Lese wegwerfen konntest. Also es war katastrophal für viele Winzer. Also in Deutschland im Allgemeinen teilweise gar nicht so schlecht. Also es kamen teilweise auch sehr, sehr interessante Qualitäten hervor. Aber was ein Jahr. Also 2020... oder nee, Entschuldigung, 2021.
Ja, Obacht, das, mit dem.
Ja, wird schwierig.
Also 2020 war besser oder war jetzt mal rein weintechnisch betrachtet?
War durchaus besser als 2021. Also da. Aber die Frage ist, kannst du dir vorstellen, woran man ein gutes Jahr misst oder was ein gutes Jahr ist?
Ich glaube, die Ausgewogenheit darf nicht zu trocken sein. Du brauchst genügend Sonne, du brauchst aber auch ein bisschen Regen. Also rein diese Wetterkomponenten spielen da, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Dann, ich meine, kommt nochmal dazu, dass ein Winzer ist ein Bauer, jemand, der von dem Wetter zu 100% abhängig ist. Ne? Also wir hatten das ja selber im Weingut, dass ein Hagelschaden irgendwie 80% deiner Ernte vernichtet. Also zurück zum guten Jahr. Ich glaube, das sind diese Wetterbedingungen. Also ausgewogen, gerne viel Sonne, aber eben verbunden mit genügend Wasser, würde ich jetzt mal unterstellen.
Also ein der wohl wichtigsten Dinge, gerade hier im mitteleuropäischen Raum oder eben auch eigentlich überall in der Welt, ist der Vegetationszeitraum oder der Vegetationszyklus. Also du musst mindestens, so als Pi mal Daumen, wenn man nimmt man 100 Tage von der Blüte bis zur Lese. Und wenn du diese Zeit hast, also wenn du diese lange Entwicklungszeit innerhalb der Traube hast, dann kannst du einen feingliedrigen und eleganten und nuancierten Wein erzeugen. Du hast verschiedene Regionen in der Welt, wie eben teilweise Südamerika, Kalifornien, Australien, also die berühmte neue Welt, wo du extrem kurze Entwicklungszeiträume hast, weil du halt viel Sonne hast, dann bewässern die teilweise oder du hast natürlichen Regen und dann wächst das Ganze dermaßen schnell, dass die Weine keine oder nicht ausreichend Säurestrukturen aufbauen können, dass sie zu viel Zucker produzieren, dass sie also richtig plumpe, banale Weine werden. Und somit ist das Bestreben eben auch in diesen Regionen, wie in den hiesigen Regionen, dass man eben idealerweise diesen möglichst langen Vegetationszeitraum hat. Also bis zur perfekten Reife oder bis kurz vor der perfekten Reife. Und damit wäre eigentlich ideal eine relativ frühe Blüte rein für die Traube als solches. Also wenn wir unsere Halbkugel nehmen, dass man eben möglichst früh im Frühjahr anfängt. Wobei wir da natürlich immer das große Risiko und eben auch das Problem haben, dass dann der Frost kommen kann. Und das ist natürlich im Burgund, in der Champagne, teilweise hier in Mitteldeutschland, aber auch überall in Deutschland oder in Europa ein Riesenproblem, weil dann mit einmal die gesamte Ernte schon zu Beginn des Jahres wegfrieren kann. Und du machst dann eigentlich nur noch Bestandserhaltung, pflegst die Rebe, hast eine Menge Arbeit und weißt genau, am Anfang des Jahres schon, du kannst am Ende nichts ernten. Und teilweise hast du Frostausfälle von, nimm das Chablis oder nimm die Champagne oder nimm uns, Frostausfälle von 30 bis 50 bis 70 bis 80%. Franken, letztes Jahr, dieses Jahr, also teilweise katastrophal. Also eine frühe Blüte ist super, ist toll. Viele Weinbauregionen sind hingegangen und haben spätblühende oder sich spät entwickelnde Rebsorten genommen, damit sie eben das umgehen. Wir hatten in den letzten Jahren davor auch viele, viele Jahre, wo wir keinen Frost hatten. Deswegen sind viele Winzer hingegangen und haben eben auch Frostschutzmaßnahmen, also dass man eine Frostroute eben nicht mehr werden lässt, die einen sozusagen das Überleben bei einer Frostsituation sichert, weil die ein wenig später austreibt, haben diese weggeschnitten und sind dann voll in den Frost reingerutscht. Also man hatte diesen krassen Frost, also die Eisheiligen oder sonstiges, ja im Verlauf der 20 Jahre kaum noch. Aber mittlerweile ist es wieder ein Thema geworden und ja, also Frost ein Riesenthema, danach kommt dann meistens der Hagel in irgendeiner Form und dann fängt es an eben zu vegetieren und dann darf es nicht zu warm, nicht zu heiß sein. Wir brauchen ausreichend Regen, damit die Traube sich langsam entwickelt. Dieses Jahr war speziell, da hatten wir sehr viel Regen, was grundsätzlich positiv war, weil ganz viele Grundwasserspiegel wieder einigermaßen aufgefüllt waren, was in den letzten Jahren katastrophal war. Und in Verbindung mit einer entsprechenden Sonne war das, oder Sonneneinstrahlung war das großartig. Aber die Winzer hatten so dermaßen viel zu tun, ständig im Weingarten zu stehen, zu entlauben, die Reben runterzuschneiden. Also es war richtig, richtig harte Arbeit dieses Jahr. Hast du es mitbekommen?
Ja, also das viel war und das eine gewisse Unzufriedenheit bei den Winzern war, habe ich mitgekriegt. Ich frage mich nur, also inwiefern spielen die Faktoren denn eine Rolle für den Geschmack? Also der Hagel sorgt ja vor allen Dingen dafür, dass du gar keinen Wein hast.
Sorgt dafür, dass du keinen Wein hast und dass teilweise, es gibt Hagelsituationen, wo Weingüter also Langzeitschäden, langjährige Schäden vom Hagel hatten. Es gibt für den Hagel auch Versicherungen, also dass du Hagelversicherungen abschließen kannst, was eigentlich auch viele Weingüter haben. Aber das, was dabei nicht versichert ist, meines Wissens, sind eben diese Langzeitschäden. Man versichert da eben nur das aktuelle Jahr. Und teilweise kriegst du bei Hageleinschlägen in den Reben auch langzeitige Probleme. Es gab Weingüter, da hast du den Hagelschaden vom Jahr XY noch Jahre danach geschmeckt, weil du immer einen ganz, ganz grünen Ton, Stiertanninton in den Wein hattest, was die nicht rausbekommen haben, sondern erst nach 10 Jahren rausbekommen haben. Und da lange mit zu kämpfen hatten. Also Hagel ist ein riesen, riesen Problem.
Okay. Ich dachte, das betrifft dann eben nur, weil die Reben selbst vollkommen zerstört sind, weil dann auch langfristig Ernte zumindest mal reduziert ist. Natürlich deine ganzen Anlagen, das habe ich selbst erlebt, ja, alles, also auch physisch kaputt ist. Also nicht nur die Rebe, die Pflanze selber, sondern auch alle Trassierungen und alles, was so rundherum ist. Das Weinberghäuschen etc., all das ist kaputt.
Mhm. Und das, also man kann das schon schmecken. Man schmeckt eben auch die Vegetation der Traube selber. Und also es gibt so in diesen Jahrgängen, ich finde das teilweise so total ultra spannend, wenn du Weinbauer bist und im Weingarten bist, welche enormen Entscheidungen du treffen musst und welche Fehlentscheidungen du auch treffen kannst. Also du kannst dem Wetterverlauf im Jahr ja nicht annähernd absehen. Also der 100-jährige Kalender ist auch nicht mehr so pralle, also der lässt uns auch immer öfter im Stich. Und daher werden dann irgendwann im Juni Entscheidungen getroffen, komplett zu entlauben, damit eben die Traube genügend Sonneneinstrahlung hat und sich eben entwickeln kann. Aber wenn du dann eben mit einmal eine Heißwetterphase hast, dann kriegen die Trauben Sonnenbrand. Und umgedreht genauso, wenn du sagst, okay, Blattwerk ist super, das lassen wir und das schützt unsere Trauben und dann wird es mit einmal arschkalt, hast du ein Riesenproblem innerhalb der Traube. Also von dem her musst du unglaublich waghalsige Entscheidungen eigentlich nahezu jeden Tag treffen, wenn du im Weingarten stehst.
Und aber sag jetzt mal, für die nicht angehenden Winter- oder Geisenheim-Studenten unter uns, ist es denn so wie früher, dass ein komplettes Jahr, also jetzt von der physischen Zerstörung, klar, aber so einem völlig um die Ohren fliegen kann, dass du einem den gesamten Jahrgang nehmen kannst und einfach machst einen gepflegten Essig draus oder aber, keine Ahnung, in diesen Zeiten kann man ja auch Desinfektionsmittel draus machen. Also gibt's das noch, so wie, keine Ahnung, gefühlt vor 100 Jahren oder ist das inzwischen, hat man da mehr Möglichkeiten?
Ich glaube, ein Riesenvorteil sind die vielen technischen Möglichkeiten, die wir teilweise haben. Also da nicht umher zaubern oder umher punchen, sondern dass man eben viele Möglichkeiten hat, mit Lesezeitpunkten anders zu arbeiten. Also man ist mittlerweile wesentlich smarter, man kann wesentlich intellektueller eben mit der Rebe und mit dem dann letztlich da heraus resultierenden Most dann umgehen, als man es vor 100 oder 150 Jahren konnte. Also man sagt mehr oder weniger, die letzten beiden richtig grottenschlechten Jahre waren 84 und 87. Ist jetzt auch schon ein Stückchen hin und seitdem gab es kein so richtig grottiges Jahr. Es gab teilweise innerhalb verschiedener Weinbauregionen, also das generell betrachtet.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Betrifft dann so ein mieses Jahr die ganze Weinwelt? Also von
Also da war es gravierend in komplett Deutschland. Also 84,
also von 87, ganz Südafrika, meine ich
legendär
jetzt.
Schlecht sozusagen. In der neuen Welt gibt es eigentlich keine so gravierenden Ausfälle. Gibt es gute und sehr gute Jahre. Und dann potenziell gibt es nicht so ideale Situationen. Das ist dann so eine Frage, woran misst man das, was dann gut oder schlecht ist. Aber so diese Komplettausfälle, wie eben diese berühmten 84, 87er Jahre, gibt es dort meines Wissens eigentlich nicht.
Und gibt es irgendwo so ein Buch, wo drin steht, hier Kracher gewesen, 52, 68.
Gibt ja zum einen Jahrgangstabellen, also so so Flashcards, dann gibt es Bücher, gibt von James Robinson, gibt es ein Jahrgangsbuch, Es gibt in fast jedem Weinführer immer Jahrgangstabellen drin. Es gibt's online, es gibt's vom Parker. Also es gibt schon verschiedene Jahrgangstabellen, wo die Jahrgänge ganz klar definiert werden und mit verschiedenen Sternen oder verschiedenen Punktzahlen ausgelobt werden. Und also das durchaus. Aber es gibt, und das wollte ich vorhin noch mit anhängen, eben potenziell beziehungsweise regional oder auf verschiedene Winzer natürlich Jahrgänge, die teilweise komplett Ausfälle mit sich bringen. Also es gibt teilweise auch komplette Jahrgänge, die zum Beispiel nicht abgefüllt werden. Weingüter in Frankreich hatten teilweise Jahrgänge, die nicht abgefüllt waren, was den fast doch wirtschaftlich das Genick gebrochen haben. Unter anderem, ja, Weingut Hermann Ludes an der Mosel hat 2018, was ja eigentlich als sehr gutes Jahr gilt oder als gar nicht so schlechtes Jahr gilt, komplett nicht abgefüllt, weil die gesagt haben, das ist nicht unser Jahr. Das ist kein Muslaner Wein, wie wir ihn produzieren möchten, weil die Weine eben zu kraftvoll, zu stoffig, zu intensiv sind und eben nicht diesen Moselstil haben. Und deswegen haben die meines Wissens keine einzige Flasche in diesem Jahr abgefüllt.
Also zu kräftig, weil zu viel Sonne dank des Klimawandels, oder?
Genau. Jawohl. Also ja, das, also zu wenig Regen, zu viel Sonne, zu stoffige, zu intensive Weine. Also das, was wir uns eigentlich vor 50 Jahren gewünscht haben, wird jetzt allgemein wieder ein Problem, dass die Weine zu kraftvoll, zu intensiv werden und man eigentlich gegen das, was man früher wollte, arbeitet. Und dieses kühle, klare, was ja eigentlich auch den deutschen Wein als solches auszeichnet.
Und natürlich dann daran hängt das Alkohollevel, ne?
Genau, also es ist, in der neuen Welt ist ja kein Problem, Wein mit, keine Ahnung, 15, 16 Volumenprozent zu erzeugen. Hier mittlerweile nun auch nicht mehr. Und nun lernen wir von der neuen Welt, die haben ja viele, viele Jahre von uns gelernt, lernen wir, wie man mit zu hohen Alkoholgradationen umgehen kann und versucht eben mit perfekten Lesezeitpunkten oder mit frühmorgendlicher oder nächtlicher Lese oder das Ganze dann zu regulieren.
Okay. Und sag mal, ist es jetzt tatsächlich so, dass, ich sag mal, der ganz große Spezialist sagt, hier, ja, Chateau Lafite 62, den brauche ich jetzt. Oder man stellt dem ein Glas hin und der kann ganz präzise das Jahr sagen. Oder ist das Gemache?
Nö, ist kein Gemache. Also das kannst du durchaus herausschmecken. Das 62 war jetzt ein, hätte es 61 gesagt, dann wäre es noch prominenter gewesen, weil es so eins der größten
Entschuldigung.
Weinjahre letztlich war. Aber grundsätzlich, wenn du mit einem extrem, muss man schon sagen, Expertentum oder sehr viel Probenerfahrung an die Sache rangehst, ist es teilweise gar nicht so schwer. Du kannst es sehr gut im Ausschlussverfahren dann eben auch realisieren. Also, dass du den Wein probierst, wenn du das Weingut erraten, erschmeckt hast, kannst du für dich selber runterdeklinieren, dass du sagst, es ist ein 10 Jahre, 20, 30, 40 Jahre alter Wein. Dann kannst du selber eruieren und sagst, okay, jetzt nehmen wir an, 40 Jahre alter Wein, 80er Jahre, welcher aus den 80er Jahren wäre jetzt noch durchaus trinkbar, welcher wäre passabel, du sagst, okay, jetzt, wie gesagt, 84, 87 fallen raus, 85 hatte die Struktur, 86, also 85 sehr kraftvoll, 86 ein bisschen kühler, geradliniger, ein bisschen mehr Säure, ein bisschen wärmer, 87, ja, fällt ja raus, 88 kann es auch nicht sein, es ist schon wieder zu jung, und so näherst du dich letztlich an dein Call. Es können auch wenige, die ich kenne, aber manche sind da extrem gut drin. Und ich erinnere mich an sehr witzige Proben, unter anderem beim Dr. Manfred Brüm, also beim Weingut Johann Josef Brüm. Die machen ja so extrem langlebige Weine. Ich mag die sehr, ich probiere die sehr gerne, sehr häufig, aber da habe ich mich gefreut, wenn ich im richtigen Jahrzehnt war. Also wenn ich gesagt habe, okay, es könnte vielleicht ein 80er sein, dann hat er die Flasche aufgemacht, da war es ein 60er Jahrgang. Also es war total skurril und da kam ich mir immer vor wie so ein kleiner Geschmacksjunge, also der mit Weintrinken gerade angefangen hat und überhaupt keinen Blassen hat, wie ein alter Wein schmeckt. Also es ist eben auch dieses dann Zusammenspiel, wenn du die Weine probierst, von A, wie war das Jahr, wie produziert der Winzer und wie
also muss man sich sehr viel Wissen aneignen und eben auch antrinken, wenn ich das richtig...
Learning by drinking, ja. Also
das muss man ja dann auch viel. Und auch muss man schon lange trinken. gut, muss ich noch mal, das muss ich mal in meine persönliche Lebensplanung irgendwie anders einarbeiten.
Ich glaube, nur bewusstes Trinken. Also wenn du versuchst, bewusst diese Dinge immer einzuordnen und einzukategorisieren, dass du einfach sagst, okay, ich probiere jetzt meinen 10 Jahre alten Wein, wie fühlt er sich an? Woran kann ich das messen? Und nicht dieses, okay, der Wein ist interessant und schön, den finde ich super, lecker, toll, sondern dass du einfach versuchst, bewusst mit dem Wein umzugehen. Also so wie du ja ein Buch einfach lesen kannst oder eben dort bewusst mit den Worten umgehen kannst und mit Wortgebilden, Wortzusammenhängen und so weiter. Es ist so beim Weintrinken eben auch. Oder wenn du einen Film guckst, du kannst einen Film einfach zur Unterhaltung gucken oder du kannst auf Setting gucken, kannst auf die Interaktion der Schauspieler, kannst auf die verschiedenen räumlichen oder wie auch immer. Also es ist dieses bewusste Umgang mit diesem Genussmedium Wein und dann eben auch, ja, wie gesagt, Learning by Drinking.
Gut.
Inmitten des Jahres, also jetzt sind wir mehr oder weniger beim Sommer angelangt, also viel wachsen oder wenig wachsen, viele Entscheidungen treffen oder wenig Entscheidungen treffen. Das Ganze plätschert dann so vor sich hin. Und dann kommt eigentlich die spannende Phase. Und das, was ich so ganz am Anfang meiner Weintrinkerkarriere überhaupt nicht greifen konnte, nicht verstehen konnte, dass diese wirklich super heiße Phase eigentlich erst am Schluss ist. Also die letzten nicht nur Wochen, sondern teilweise Tage entscheiden über einen grandiosen, einen grottenschlechten Jahrgang. Und da war jetzt 2021 eben legendär, weil wir eben so mitten in die Lese haben wir eine wunderschöne Regensituation, oh Mann, ich kann heute nicht sprechen, Regensituation bekommen, von mehreren Tagen, teilweise Wochen, die eben die Trauben nochmal richtig ausgewässert haben und diesen letzten Kick verhindert haben, also wo du dann eben von der kurz vor der vollständigen Reife, diese perfekte Reife bekommst, genau dieses fiel aus, also das heißt, die Winzer haben richtig gerackert, das gesamte, das komplette Jahr und dann kurz bevor sie ernten konnten, zerfiel sozusagen alles in deren Händen. Also natürlich kommt dann auch noch Schimmel mit hinzu, es kommt Fäulnis noch mit hinzu. Und diese standen teilweise im Weingarten und haben innerhalb von 2-3 Stunden ihre komplette Lese dahin faulen sehen. Also sind abends ins Bett gegangen und am nächsten Morgen war ein katastrophaler Zustand im Weingarten. Es geht ja auch richtig schnell. Und also damit war so das berühmte i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen auf der Torte dann ja, gesetzt oder das Ganze gegessen, also komplett katastrophal.
Also was nehmen wir denn jetzt so als normaler Mensch aus diesen Informationen mit?
Dass kein Jahr wie das andere ist, dass jedes Jahr spannend bleibt. Und auch wenn wir davor Phasen hatten, wo die Jahrgänge aufgrund einer relativ warmen Klimas relativ homogen waren, gibt es auch da sehr viele Feinheiten und für den Winzer heißt jedes Jahr eine komplett neue Herausforderung. Und das, was ich vielleicht ganz spannend finde oder was ich ganz gerne mitnehmen wollte, ist dazu zu animieren, die Jahre als solches zu nehmen. Also wir sind ja immer sehr offen und sehr gewillt, dass wir sagen, Wein ist Natur und natürlich schmeckt auch jeder Wein komplett anders. Aber wenn Wein dann mal anders schmeckt, dann kommen wir damit nicht klar als normale Weintrinker. Also wenn wir unseren Lieblingswein haben und der hat diese Ausstrahlung und im nächsten Jahr hat er mit einmal mehr Säure, hat mehr Frucht oder weniger Frucht, dann kommen wir damit nicht klar und schreiben den sofort ab und probieren den meistens auch nicht nach. Also akzeptieren die Unterschiedlichkeiten in den Jahrgängen nicht, obwohl das eben gerade das Spannende ist, einen Riesling aus Gebiet XY mit einmal ganz, ganz anders zu erleben. Und was ich mit auf den Weg geben würde, wäre eben diese Offenheit zu der Andersartigkeit der einzelnen Jahrgänge.
Okay, dann ich bin da wahnsinnig offen. Also kann da offener gar nicht sein. Ich bin vor allen Dingen auch neugierig. Und insofern würde ich mich nicht zu den Menschen zählen, die, wenn er einmal nicht so doll war, den dann abschreibe. Aber gut, wir müssten heute noch, müssen wir ein Thema noch klären. Unsere zweite Rubrik, lieber Silvio. Ich packe meinen Koffer. Oder um es simpel zu sagen, welcher Wein hat dich in letzter Zeit beeindruckt, lieber Silvio?
Ich würde vielleicht gar nicht auf dieses in letzter Zeit, sondern welche Weine mich im Zuge meines Weinlebens so ein bisschen beeindruckt haben. Und da würde ich wahrscheinlich, weil du letztes Mal mit dem Champagner um die Ecke kamst, auch diesmal ein Champagner nehmen.
Hervorragend.
Und würde meinen absoluten Lieblingschampagner und würde vom Pascal Agrapa,
also
vom Weingut Agrapa aus Avis, den Terroir, der sich auch im Verlauf der letzten Jahre ein paar Mal gewandelt hat, aber für mich ist für mich eins der Parade-Weingüter, die es eigentlich gibt. Also sowohl in deren Typizität, in deren Konsequenz, in deren Betrachtungsweise, mit den Weinen umzugehen, verschiedene Stilistiken herauszuarbeiten, aber eben auch einen eigenen Stil zu leben, also aktiv zu leben. Für mich mein ungebrochener Lieblingschampagner, Pascal Agrapa, Terroir.
Da schließe ich mich an, das weißt
du.
Was mich daran erinnert, ich muss bei dir nochmal eine Kiste ordern, aber hat er denn noch genug, der Junge? Und du auch?
Es ist relativ knapp geworden, in der Tat. Also als ich mit dem erstmals anfing, das war, lass mich überlegen, 2000, da war er noch relativ unbekannt, oder war das Weingut noch relativ unbekannt, und die Weine gab es in der Tat. Mittlerweile, also ab 2015, 2017, wurde dermaßen gehypt. Und der macht, ich weiß es nicht genau, vielleicht 80.000 Flaschen. Und also ich glaube zwischen 60.000 und 80.000 Flaschen. Und die sind in der Tat mittlerweile richtig Mangelware geworden.
Also ich habe ihn durch dich kennengelernt, 2010, 2009, so in dem Dreh. Und in einer der vorangegangenen Folgen hatte ich ja erzählt, dass ich in Litauen an der kurischen Nährung ein Restaurant fand, die einen riesengroßen Weinkeller haben, gefüllt mit Agrapa. Verrückt.
Ich erinnere mich. Welchen Wein nimmst du mit? Also abgesehen davon, jetzt Agrapa kann man auch nicht kalt trinken. Also auf der Insel, wir brauchen keine Eiswürfel.
Herrlich. Ich hätte einen Wein, den muss man, könnte man kühlen. Es ist ein Rotwein und wir haben ja heute über den Syrah gesprochen. Und zwar aus Ungarn. Mit Ungarn verbinden die meisten ja eher so den süßen Dessertwein oder den billigen Wein.
Türkei.
Und da gibt es ganz im Süden, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gibt es so ein Dorf Villani. Das ist, lustigerweise, da ist auch in dem Ort alles deutsch. Ich kriege die Geschichte gar nicht zusammen. Da gibt, also vor 150 Jahren gefühlt sind da Deutsche hingekommen und da ein Dorf gegründet. Wie auch immer, eine großartige Weingegend. Und da gibt es ein Weingut, Bock heißen die. Die gibt es schon eine Weile. Und die haben wir besucht bei Dreharbeiten und cooler Typ. Und die haben Bockenroll. Also so Rock'n'Roll, Bockenroll. Ne? Und die Goldausgabe von dem, das ist ein Verschnitt aus Pinot Noir, Syrah und einem, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kek Frankos. Sagt ihr das was?
Kek Frankos, Blau-Fränkisch.
Ah,
also es ist Blau-Fränkisch in Ungarn sozusagen. Kek Frankos, genau.
Frankos.
Ja. Lemberger, für uns Deutsche.
Und also ein vergleichsweise kräftiger Wein, wie all die Weine, die von dort unten haben, aber eben hat so eine, wie soll man das ausdrücken, so eine französische, so, der ist ein bisschen charming, also der ist, kommt nicht so ganz dolle daher, hat glaube ich auch 14%, also doch Alkohol gut, aber dennoch wahnsinnig ausgewogener, unglaublich trinkbarer, charmanter Wein, den ich da, die Ungarn mögen es mir verzeihen, nicht erwartet habe. Und unbedingt des Probierens wert. Und muss ich hinter den anderen großen Gebieten der Rotweine wie Italien oder Frankreich, Spanien überhaupt nicht verstecken. Den könnte man gut mitnehmen.
Da freue ich mich drauf.
Was sagst du jetzt so?
Juti. Aber da freue ich mich wirklich drauf, also nicht zuletzt, weil wir wirklich zu selten zusammen Wein trinken und das eigentlich unbedingt ändern sollten, weil Wein lebt von Gesellschaft, von Gemeinschaft, von vom Austausch und daher sicher mir eine Flasche,
wie man so schön sagt. Ja, und wir haben ja dieses Jahr, Mensch, diese Ausgabe ganz viel über Jahrgänge gesprochen und wenn man sich auf Jahrgänge konzentriert, ist, glaube ich, der Weinkeller nicht weit, den man braucht. Das sollten wir in den nächsten Folgen auch mal irgendwie thematisieren, wie man einen vernünftigen Weinkeller baut. Aber dazu später. In diesem Sinne würde ich sagen, alles Gute aus Hamburg nach Dresden in die Weinkulturbar. Und ich sage
liebe Grüße zurück. Bis bald einmal.